NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Seit dem 28. Dezember kommt es im Iran landesweit zu Protesten und Demonstrationen. Die Menschen protestieren unter Lebensgefahr gegen das bestehende Regime. Sie kämpfen gegen die permanente Unterdrückung und sind oft verzweifelt über ihre Verarmung in einem reichen Land. Die Inflationsrate beträgt angeblich rund 50%. Offen gefordert wird das Ende der Diktatur der Mullahs. Bilder und Videos der vergangenen Tage zeigen nicht nur die Protestierenden, sondern auch überall Leichensäcke erschossener Menschen. Amnesty International spricht von massenhaften Tötungen und beispielloser Gewalt. Die Revolutionsgarden sind Beobachtern zufolge zentral an der Niederschlagung der Proteste beteiligt und kontrollieren zahlreiche Krankenhäuser, in denen Verletzte keine Hilfe erhalten, sondern verhaftet werden. Richard C. Schneider in München ist Nahostexperte und schreibt für die Neue Zürcher Zeitung zu diesem Thema. Richard Schneider, wie sehen Sie die augenblickliche Situation im Iran?
Nach allem, was ich von iranischen Freunden höre, die Kontakte hinein in das Land haben, muss das große Abschlachten der Bevölkerung, wie Sie das nennen, weitergehen. Die Zahlen, die kursieren, mittlerweile lägen bei 30.000. Das steht im Widerspruch dazu, dass das Regime ja gesagt hat, wir bringen niemanden um, wir werden niemanden verurteilen, wir hängen niemanden. Woraufhin ja auch Donald Trump gesagt hat, er greift jetzt erst einmal militärisch nicht ein. Aber angeblich stimmt das nicht und irgendwie würde das Töten weitergehen. Und nach dem, was mir eben, wie gesagt, meine iranischen Kollegen und Freunde sagen, scheint es diesmal noch schlimmer zu sein als bei früheren Aufständen.
Was sagen Ihnen Ihre GesprächspartnerInnen denn, was Sie jetzt erwarten? Also was man in den sozialen Netzwerken hört, dass wenig was rauskommt, klingt unheimlich verzweifelt. Was erwarten die Menschen vor allen Dingen vom Westen?
Sie warten vom Westen eigentlich im Grunde genommen militärisches Eingreifen und militärische Hilfe. Und einige der iranischen Kollegen, die ich hier in Deutschland kenne, regen sich furchtbar darüber auf, dass die Deutschen wie auch die Europäer insgesamt zwar immer davon reden, dass sie eine Politik der Unterstützung und des Völkerrechts eigentlich führen, aber dass sie sich halt wieder wegducken und dass sie gar nichts tun. Und sie erwarten im Grunde genommen da eine viel aktivere Hilfe für die Bevölkerung und für diejenigen, die aufstehen gegen das Regime. Und das kommt nicht. Und das macht sie wütend und verzweifelt. Und außer irgendwie schönen Worten, vor allem aus Europa, kommt da in ihren Augen viel zu wenig. Und so blicken sie halt alle nach Washington in der großen Hoffnung, dass der amerikanische Präsident irgendwann doch noch eingreift.
Also es sah ja auch alles so aus, als würde jetzt militärisch eingegriffen. Also die amerikanische Militärbasis in Katar war schon quasi leer aus Sicherheitsgründen und dieser Flugzeugträger SS Lincoln ist unterwegs und es gab alle Anzeichen. Warum zögert die amerikanische Regierung?
Also ich glaube, da sind mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das eine sind erstmal sehr praktische Umstände, nämlich dass sowohl die Golfstaaten, aber auch Israel gesagt haben in Washington, man solle jetzt nicht angreifen, weil das Regime im Iran noch nicht so geschwächt sei, dass ein solcher militärischer Angriff dann auch wirklich einen echten Regime-Change bringen würde. Natürlich haben die Golfstaaten auch Angst, dass sie selber angegriffen werden mit den amerikanischen Militärbasen. Die Iraner haben ja gesagt, dass wenn das Land angegriffen wird, dann wollen sie US-Basen im ganzen Nahen Osten angreifen und auch Israel. Und auch Premier Netanyahu hat mit Donald Trump telefoniert und ihn gebeten, jetzt nicht anzugreifen. Denn das israelische Raketenabwehrsystem ist noch nicht wieder so vollständig wiederhergestellt nach dem Krieg mit dem Iran im Juni letzten Jahres, dass man schon wieder einen perfekten Schutzschild hätte oder einen fast perfekten Schutzschild. Und insofern ist das ein Aspekt, warum möglicherweise Trump momentan davon abgesehen hat. Aber das andere ist, glaube ich, auch, dass die Militärs und die Geheimdienste in der Besprechung im Weißen Haus verschiedene Optionen vorgelegt haben und wahrscheinlich auch gesagt haben, dass man sich sehr genau überlegen muss, wo kann man wie angreifen, damit es auch wirklich etwas bringt und nicht einfach nur symbolisch ist. Und Trump hat in meinen Augen auch einen Fehler gemacht, dass er viel zu lauthals angekündigt hat, man werde militärisch eingreifen, wenn, weil das bedeutet im Klartext, dass das Regime sich natürlich vorbereiten kann darauf. Und wenn man die Absicht gehabt hätte, sozusagen das Regime zu enthaupten, weil nur wenn man quasi die Führungsschicht wirklich wegbombt, quasi, dann hat man überhaupt eine Chance auf Regime-Change. Wenn man diese Absicht gehabt hätte, dann ist das natürlich mit solchen Ankündigungen unsinnig, weil dann haben die Führungsfiguren die Möglichkeit, sich irgendwie in Schutz zu begeben, sich zu verteilen über das Land und man wird sie kaum finden. Es gibt aber noch einen Aspekt jetzt mit dem Flugzeugträger, der jetzt in Richtung Nahost unterwegs ist, dass man sich möglicherweise auch noch militärisch besser aufstellen muss, um einen eventuell dann länger dauernden Krieg mit dem Iran tatsächlich auch bewältigen zu können. Und dafür spricht auch die Tatsache, dass jetzt dieser Flugzeugträger unterwegs ist in Richtung Nahost, dass man dann eventuell zu einem etwas späteren Zeitpunkt vielleicht dann doch noch militärisch eingreift.
Der Iran ist seit Jahrzehnten eine riesige Bedrohung für Israel und wurde immer wieder offen von der Auslöschung Israels gesprochen. Das zionistische Geschwür müsse verschwinden. Zugleich hat es jetzt riesige Solidaritätsdemonstrationen in Israel gegeben mit den Menschen im Iran. Was macht diese besondere Verbindung der Israelis zu den Iranern aus?
Naja, man darf ja nicht vergessen, dass bis zur Islamischen Revolution 1979 die Beziehungen zwischen dem Iran und Israel sehr, sehr eng und sehr gut waren. Man hatte allerengste Verbindungen. Ich erinnere mich auch, es gab täglich eine El Al-Maschine, die von Tel Aviv nach Teheran und zurückflog. Also das waren ganz normale Beziehungen und Freundschaften. Und dann kommt auch noch dazu, historisch, dass die jüdische Diaspora im Babylonien sozusagen, also im alten Persien, immer eine sehr, sehr gute war, dass die persische jüdische Diaspora als eine der besten, glücklichsten und schönsten in der Geschichte des Judentums gilt, mit sehr vielen engen Beziehungen. Sie erleben das bis heute bei persischen Juden, die in Los Angeles oder in London oder sonst wo leben, dass sie alle, auch noch in der dritten und vierten Generation, Farsi sprechen, dass sie persisches Essen kochen, dass sie eigentlich eine große Sehnsucht nach dieser alten Heimat haben. Und insofern gibt es da eine enge Beziehung. Und ein weiterer Grund für die engen Beziehungen sind auch die gesellschaftlichen Entwicklungen. Das heißt, dass dadurch, dass Iran immer ein Reich war, gibt es dort soziale Schichten und gab es auch und gibt es dort auch etwas, was wir in Europa eine gehobene Bildungsbürgerschicht nennen. Das gibt es im Judentum und in Israel selbstverständlich auch. Und so gab es dadurch auch immer sehr enge Kontakte. Und man war sich dadurch auch geistig und emotional sehr viel näher als über viele, viele Jahrzehnte mit den arabischen Staaten.
Welche Rolle spielt denn, dass es viele iranische Juden oder iranischstämmige Juden in Israel gibt?
Selbstverständlich gibt es dadurch, dass man iranische Juden in Israel hat, ein großes Verständnis für Dinge, wie sie sich im Iran abspielen. Und man hat das beispielsweise auch in dem sogenannten Zwölf-Tage-Krieg letztes Jahr gesehen, wo iranisch-israelische Experten wie Benny Safdie jeden Abend im israelischen Fernsehen mit persischem Akzent, hebräisch sprechend, der Gesellschaft erklärte, wie die iranische Gesellschaft tickt und was da jetzt gerade passiert. Es gibt halt auch nach wie vor viele Israelis, die eben noch im Iran geboren sind, dort aufgewachsen sind und dadurch das Land auch ziemlich gut kennen. Das hilft einfach zum Verständnis dessen, was dort passiert. Aber für politische Entscheidungen ist das jetzt erstmal unmittelbar nicht entscheidend.
Auch hier in Deutschland hat man den Eindruck, dass in der jüdischen Community die Vorgänge im Iran besonders intensiv wahrgenommen werden und auch die Solidarität größer ist als bei nicht-jüdischen Leuten. Ist es ein falscher Eindruck oder wie erklärt sich das?
Naja, ich denke, es ist erst einmal wirklich eine Solidarität mit einer Gesellschaft, die Freiheit will. Und wenn ein Volk weiß, was es bedeutet, unter Terror oder unter Unterdrückung zu leben, dann ist es das Jüdische. Und das persische Volk wird unterdrückt. Das ist ja kein Geheimnis. Das weiß ja jeder. Und insofern gibt es da auch eine große Solidarität. Und es gibt vor allem auch etwas, was ja häufig in breiten Schichten gar nicht so deutlich ist und was viele vielleicht gar nicht wissen, dass nämlich auf der persischen Seite, ich rede jetzt von der Zivilbevölkerung, so eine große Sympathie für Israel gibt und dass es im Netz auch immer geheime Kontakte gegeben hat, dass man auch gehofft hat, dass Israel in diesem 12-Tage-Krieg es vielleicht schafft, das Regime wegzubomben. Sie sehen ja auch, dass Reza Pahlavi, der Sohn des letzten Schahs, der jetzt so ein bisschen eine integrative Führungsfigur aus dem Exil geworden ist, auch durch die Rufe nach ihm auf den Straßen von Iran, dass auch er häufiger schon in Israel war, dass auch er jetzt vor ein paar Tagen gesagt hat, wenn es einen Sturz dieses Regime gibt und er dann da helfen kann, dass dort eine Demokratie entsteht, dann wird natürlich der Iran wieder diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen. Also da gibt es sehr, sehr alte Verbindungen. Sie haben auch jetzt wieder, das war auch früher schon so, wieder auf den Straßen diese Rufe gehört, nicht Gaza, nicht Libanon, wir geben unser Blut nur für das eigene Land. Das heißt, dass diese Menschen, die ja auch in großer Not sind, dass die auch nicht einsehen, warum das Regime Millionen und Milliarden in die sogenannten Proxies investiert hat und immer noch investiert, also sprich Hezbollah und die Houthis und die Hamas und so weiter, und nicht sich um die eigene Bevölkerung kümmert. Das heißt, diese Gesellschaft will in der Mehrheit auch nicht diese Art von Politik im Nahen Osten, diese aggressive Hegemonialpolitik. Und auch da gibt es eine gewisse Solidarität zu Israel, weil sie das Regime verachten.
Haben Sie sehr herzlichen Dank, Richard Schneider in München. Sie haben sich als Musik von Miles Davis das Stück Israel gewünscht. Was ist das für ein Stück?
Ein wunderschönes.
Israel, das war Miles Davis mit einer Komposition des amerikanischen Jazz-Trompeters John Carisi, der das Stück 1949 schrieb. Angeblich versuchte er damit eine neue Form von Blues zu komponieren und nannte es Israel, weil der Staat Israel zu diesem Zeitpunkt auch ganz neu war. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Im Rahmen des heutigen Bundesligaspiels zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt verleiht Maccabi Deutschland den Maccabäer-Ehrenpreis an den Freundeskreis Hirsch-Goldberg-Pollen. Dieser erinnert an den israelisch-amerikanischen Fan von Werder Bremen, der am 7. Oktober 2023 beim Terrorangriff der Hamas auf Israel entführt und nach monatelanger Geiselhaft im Gazastreifen ermordet wurde. Sein Schicksal wurde weltweit bekannt. Der Freundeskreis machte Hirschs Geschichte zum Ausgangspunkt für solidarisches Handeln und schuf für viele Fußballfans einen persönlichen Zugang zu den Opfern antisemitischer Gewalt. Werder-Präsident Hess Grunewald betonte die besondere Verantwortung des Sports in gesellschaftlich herausfordernden Zeiten. Es sei wichtig, klar zu benennen, dass jüdisches Leben Teil unserer Gesellschaft und damit auch des Sports sei. Der Architekt und ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Frankfurt, Salomon Korn, ist in der Paulskirche mit dem Ignaz-Bubis-Preis ausgezeichnet worden. Oberbürgermeister Josef würdigte Korn als eine der prägenden Persönlichkeiten des jüdischen Lebens in Frankfurt und in Deutschland. Der Holocaust-Überlebende Salomon Korn war lange Zeit Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Frankfurt und prägte maßgeblich den Bau des jüdischen Gemeindezentrums, das bis heute als sichtbares Zeichen jüdischen Lebens in der Stadt gilt. Auch über Frankfurt hinaus bezog er immer wieder öffentlich Stellung gegen Antisemitismus. Der Ignaz-Bubis-Preis würdigt Persönlichkeiten, die sich für Dialog, Verständigung und ein respektvolles Miteinander einsetzen. In Oldenburg werden Ende Februar die Rabbiner Nathaniel Ohlhöft und Levi Israel Uferfilge offiziell in ihr Amt eingeführt. Beide sind seit kurzem als Rabbiner der jüdischen Gemeinde dort tätig und engagieren sich zugleich in Lehre, Forschung und Bildungsarbeit. Zu der Feier mit rund 200 geladenen Gästen werden auch Niedersachsens Ministerpräsident Lies und der Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst, erwartet. Zuvor erhält die Pädagogin Elke Heger den diesjährigen Albrecht-Weinberg-Preis der jüdischen Gemeinde in Oldenburg. Heger kümmerte sich unter anderem mit ihrem Mann um den verwaisten jüdischen Friedhof. Der Albrecht-Weinberg-Preis wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen und würdigt das Wirken des Leraners Albrecht Weinberg, einem unermüdlichen Mahner und Zeitzeugen des Holocaust. Nach einem Brand vor der Synagoge der jüdischen Gemeinde Gießen ist der Tatverdächtige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Während der Ermittlungen hätten sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergeben, so die Staatsanwaltschaft. Ob der Tat eine gezielte politische Motivation zugrunde lag, werde weiter ermittelt. Der Mann soll Container in den Eingangsbereich der Synagoge geschoben und angezündet sowie den Hitlergruß in Richtung der Synagoge gezeigt haben. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden, weil Passanten eingegriffen und ihn festgehalten hatten. In Brandenburg soll ein Zentrum für jüdischen Film und audiovisuelles Erbe entstehen. Die bundesweit einmalige Einrichtung werde an der Filmuniversität in Babelsberg aufgebaut, teilte Kulturministerin Schüle mit. Themenfelder sind nach Hochschulangaben die jüdische Filmforschung, Fragen der audiovisuellen Erinnerung und der Bereich Antisemitismus und Film. Das Zentrum soll in den kommenden Jahren aufgebaut werden und die vielschichtige Medialität des Erinnerns in ihrer ganzen Breite untersuchen. Dies gelte für historische Ereignisse ebenso wie für mediale Formen der Darstellung. Mit einem Konzert in der Marktkirche Hannover gedenkt der Niedersächsische Landtag der Opfer des Nationalsozialismus. Am 25. Januar erklingt Musik verfolgter jüdischer Komponistinnen und Komponisten aus dieser Zeit. Ihre Kunst sei in perfidem Zynismus dazu benutzt worden, die Realität deutscher Konzentrationslager zu verharmlosen und zu verschleiern, so Landtagspräsidentin Hanna Naber. Jüdische Kulturschaffende seien ins Exil gezwungen oder inhaftiert und ermordet worden. Der Landtag veranstaltet das Gedenkkonzert gemeinsam mit dem jüdischen Kulturzentrum Vela Seligmann. Ebenfalls aus Anlass des Holocaust-Gedenktages findet in Kiel ein Abendgebet zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus statt. In der offenen Kirche St. Nikolai sollen rund 60 Namen jüdischer Menschen verlesen werden. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Paul Moses Strasko aus Düsseldorf.
Erlösung zu erlangen ist eine schwierige Sache, verdammt schwierig. Und mit Erlösung meine ich das Wort im biblischen Sinne. Und mit dem biblischen Sinn meine ich die Geschichte des Exodus. Und ganz ehrlich, mit der Geschichte des Exodus meine ich eine grundlegende Wahrheit, nämlich, dass jeder einzelne Mensch, ohne jede Ausnahme, irgendwann an etwas gebunden ist und dringend etwas braucht, das man mit dem biblischen Bild des ausgestreckten Arms Gottes beschreiben könnte. Dieses Bild begegnet uns in der Tora, in der dieswöchigen Lesung Parashat Vaera. Es geht bei dem Wort gebunden um Sklaverei, so unangenehm das Wort auch sein mag, die uns täglich Energie raubt. Energie, die den Dingen gehören sollte, von denen wir beim besten moralischen Verhalten behaupten würden, dass sie unseren wirklichen Werten entsprechen. Ich spreche von Gebundensein an Ärger, an das Bedürfnis, Recht zu haben, an das Bedürfnis, dass die Dinge so laufen sollen, wie wir es uns vorstellen. Und auch an das Bedürfnis, dass niemand, vor allem kein Rabbiner im Radio, etwas sagt, das uns unangenehm ist. Ich spreche auch von ganz banalen Dingen, zum Beispiel, wie oft haben wir heute zu unserem Handy gegriffen, während jemand anderes dachte, wir führten gerade ein Gespräch. Ich spreche von den Momenten, in denen wir eigentlich etwas anderes hätten tun sollen. Ganz ehrlich, wie oft haben Sie auf Ihr Handy geschaut, seit diese Predigt begonnen hat? Erlösung ist schwierig, weil sie Zeit braucht, weil es keine 12-Sekunden-Lösung oder ein 7-Tage-Programm gibt. Gurus mit solchen Versprechen verkaufen letztlich eine Illusion, die Vorstellung, Erlösung entstehe entweder durch reinen Willen oder durch eine kaufbare Methode. Unser Tora-Abschnitt beschreibt Erlösung anders. So klar, dass viele jüdische Kommentatoren von 3 Schritten sprechen: Herausführung aus der Last, Beenden der Knechtschaft und schließlich Befreiung. Doch der Tora-Text kennt noch einen Schritt davor, einen, den man leicht übersieht und ohne den die anderen kaum zu verstehen sind. Wenn der unaussprechliche göttliche Name wie ein Eigenname funktionieren würde, wie Peter oder Anna, dann wäre Erlösung etwas Äußerliches, ein übermächtiger Vater im Himmel, der uns rettet. Und ganz offen gesagt, das hilft wenig bei den 3 weiteren Malen, in denen wir in den letzten 60 Sekunden zu unserem Handy gegriffen haben. Oder bei dem Menschen, dem wir heute nicht zugehört haben, weil er eine andere politische Partei gewählt hat als wir. Wenn der göttliche Name jedoch eine Aussage darüber ist, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen sollten, dann verändert das alles. Denn der entscheidende Hinweis steht direkt im Text, unübersehbar, gleichsam vor unseren Augen. Es ist Schritt 1 vor 4 und für sich genommen bereits wesentlich. In den vorhergehenden Versen gibt es Andeutungen darauf, dass Gott kein menschliches Wesen sein muss. In Vers 6 heißt es ausdrücklich: Sage daher zu den Israeliten, ich bin der Ewige. Unmittelbar danach folgen die 3 bereits erwähnten Schritte. Doch dieser Satz ist der eigentliche erste Schritt. Haben wir ihn übersehen? Gott ist keine Gestalt im Himmel, sondern alles ist Teil der Existenz. Oder ganz nüchtern gesagt, so ist das Leben. Erlösung beginnt nicht mit einer Hand, die uns rettet. Sie beginnt mit Wahrnehmung, mit dem Eingeständnis, dass etwas nicht stimmt, dass wir nicht immer Recht haben, dass wir gebunden sind und dass wir Hilfe brauchen. Sie entsteht durch Einsicht, durch andere Menschen und durch die Bereitschaft zu lernen. Erst dann kann Erlösung beginnen. Nicht spektakulär, nicht magisch, sondern wirklich. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Paul Moses Strasko aus Düsseldorf. Zum Schluss hören Sie das Micha Mocha. Übersetzt lautet der Text: Wer ist wie du, Ewiger, einzig unter den Mächtigen? Es singt Morrick Boyle, begleitet vom Chor der Liberalen Synagoge London unter der Leitung von Kathy Heller-Jones.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.